Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Grüß Gott, liebe Landsleute. Herzlich willkommen zur deutschen Sendung. Es ist Donnerstag, der 7. November. Ich bin Astrid Weiß und freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Radio Temeswar. Zunächst ein paar Nachrichten. Der deutschsprachige Journalistenverein Funkforum tagt ab morgen in Temeswar. Zum Auftakt laden die Reporter zu einem Mediengespräch zivilgesellschaftliche Entscheidungsträger aus der Region ins Adam-Müller-Gutenbrunn-Haus ein. Beim Treffen stellt man den Verein und die Mitgliedsredaktionen sowie die laufenden Projekte vor, um sodann in einer Gesprächsrunde zu erörtern, wie sich Kontakte intensivieren, Synergieeffekte nutzen und wie sich fruchtbare Kooperationen in der Zukunft gestalten lassen, schreibt der geschäftsführende Interimsvorsitzende des Funkforums Alois Kommer aus Neumarkt. Fürs Wochenende sind die Mitgliederversammlung, Vorstandswahlen und eine Zukunftswerkstatt geplant, sowie die Teilnahme an der Eröffnung der Ausstellung zur Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in Deutschland und in Rumänien am Samstag um 17 Uhr in der Gedenkstätte Memorial Revoluție. In Zusammenhang mit dem Herbsttreffen des Funkforums fand heute Mittag eine Medienwerkstatt für Nachwuchsjournalisten, Redakteure der Jugendwelle und der Lenau-Heute-Zeitung an der Nikolaus-Lenau-Schule in Temeswar im Festsaal statt unter Anleitung der ehemaligen Deutsche Welle-Redakteurin Dr. Rodica Binder. Die in Temeswar geborene Publizistin ging in ihrem Seminar auf journalistische Fragetechniken und Interviewführung ein. Am Fest des heiligen Martin von Tours veranstalten Schulen, Kindergärten, aber auch Pfarreien Laternenumzüge. Zum 300. Jubiläum der römisch-katholischen Pfarrei Czakowa werden symbolisch zum Martinsfest am Montagabend um 18 Uhr 300 Laternen angezündet. Die Aktion wird von der Pfarrgemeinde und der Gemeindeverwaltung unterstützt und musikalisch von der Rekascher Blaskapelle umrahmt, kündigt Pfarrer und Domherr Jula Philipp an. Schüler der deutschen Abteilung der Nestor-Oprian-Gymnasialschule in Groß-St.-Nikolaus treffen sich am Montagabend um 17 Uhr vor der römisch-katholischen Kirche. Dort wird die Martinsgeschichte nachgestellt, mit einem Martin, der auf einem echten Pferd geritten kommt. Anschließend gibt es eine kurze Andacht in der Kirche mit Martins Liedersingen. Anlässlich der 200-Jahr-Feier der katholischen Stadtpfarrkirche werden in Groß-St.-Nikolaus 200 Laternen leuchten, schreibt die Leiterin der deutschen Schulabteilung Ramona Roos-Schuber. Die Grundschüler der Nikolaus-Lenau-Schule aus Temeswar finden sich am Montagabend ab 17.45 Uhr in der kleinen Lenau-Schule mit teils selbstgebastelten Laternenlichtern ein. Ab 18 Uhr wird der Umzug mit Martins Liedersingen rund um den Domplatz veranstaltet. In Reșița treffen sich die deutschen Grundschulklassen des Iaconovici-Nationalkollegs zum Martinsfest in der Allerheiligste Dreifaltigkeitskirche im Stadtteil Govundari am Montagabend und beteiligen sich dort am Abendgottesdienst ab 17 Uhr. Die Zweitklässler haben dafür ein kleines Theaterstück vorbereitet und nach der Messe wird auch ein Martinsumzug gemacht, berichtet die stellvertretende Schulleiterin Sonja Koika. Die Schüler des Adam-Müller-Gutenbrunn-Lyzeums in Arad feiern das Laternenfest in diesem Jahr gemeinsam mit jenen der deutschen Abteilung an der Eminescu-Schule und des Kindergartens Nummer 14. Man trifft sich im Reconcilieri-Park, dem Park der rumänisch-ungarischen Aussöhnung, am Martinstag um 18 Uhr. Das St. Martinsfest wird in diesem Jahr auch erstmalig vom Deutschen Forum in Johannisfeld, und zwar am Sonntag um 17 Uhr im Kulturheim Oteleck, vorgefeiert. Partner sind die Gemeinde Oteleck und die römisch-katholische Pfarrei sowie die Otelecker Gymnasialschule. Die Tagung Verhärtete Frömmigkeit im 19. Jahrhundert organisiert das St. Gerhardswerk Stuttgart an diesem Samstag ab 9.30 Uhr im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen. Im Namen der Diözese Temeswar und der Deutschen Gemeinschaft in Temeswar werden Vorträge von Dr. Claudio Sergio Colin, Diözesanarchivar, und Dr. Raluca Nelepcu, Journalistin bei der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien, präsentiert. Sie sprechen über Orden und schulische Bildung durch Ordensschwestern. Zu einem Konzert mit Arien aus Opern und Operette sowie Liedern von Heinrich Weidt zu dessen 200. Geburtstag lädt das Münchner Lehar-Ensemble unter Leitung des Banater Dr. Franz Metz nächste Woche nach Stuttgart ein. Unter dem Motto Heinrich Weidt und die Temeswarer Oper beginnt das Konzert im Stuttgarter Haus der Heimat kommende Woche am Samstag, dem 16. November um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Wetter heute schön und relativ warm, nachts jedoch wird es eisig. Der Himmel ist meist klar, der Wind schwach bis mäßig. Am Vormittag gab es vereinzelt Nebel. Heute 13 bis 18 Grad Celsius, nachts sinken aber die Werte auf 1 bis minus 6 Grad. Morgen bleibt es allgemein schön und warm, vor allem hier im Banat. Der Himmel wird etwas wechselhafter, der Wind schwach bis mäßig, so wie heute. Und vereinzelt ist wieder mit Nebel zu rechnen. Es wird aber leicht wärmer mit Tageshöchstwerten zwischen 13 und 19 Grad und Tiefsttemperaturen von minus 5 bis 1, meldet der regionale Wetterdienst für Banat und Kreischland.
Ich werde da sein für dich. Und wenn du erlaubst, jag ich deinen Traum mit dir. Gewonnen, gescheitert, verpasst und gemeistert. Mal hat der Mut die Angst besiegt. Mal ging's zu tief, mal war es einfach, auch mal unerreichbar. Wie oft warst du schon so nah am Ziel? Und dann ging alles schief. Wir alle stolpern, fangen neu an und zweifeln irgendwann. Und wenn auch du mal nicht mehr kannst, dann denk immer daran, ich werde da sein für dich, ein Leben lang stolz sein für dich. Und wenn du erlaubst, jag ich deinen Traum mit dir für dich. Ich werde da sein für dich, ein Leben lang stolz sein. Bald zieht das Pech seine Kreise und du suchst das Weite. Mal hast du dich so darauf gefreut und es dann bereut. Ich bin an deiner Seite, mal laut und mal leise. Du kannst auf mich zählen, ich bleib dir treu. Egal wie's läuft, wir alle stolpern, fangen neu an und zweifeln irgendwann. Und wenn auch du mal nicht mehr kannst, dann denk immer daran. Ich werde da sein für dich, ein Leben lang stark sein für dich. Und wenn du erlaubst, jag ich deinen Traum. Ich werde da sein für dich, ein Leben lang stark sein für dich. Und wenn du erlaubst, dann gebe ich nie auf mit dir für dich. Mit dir für dich. Ich werde da sein für dich, ein Leben lang stark sein für dich. Und wenn du erlaubst, jag ich deinen Traum mit dir für dich. Ich werde da sein für dich, ein Leben lang stark sein für dich. Und wenn du erlaubst.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Liebe Landsleute, drei Themen bilden den Schwerpunkt der heutigen Sendung. Zunächst geht es ein bisschen um Sport, und zwar um Handballgeschichte, Banater Handballgeschichte, zusammengefasst in einem Buch. Der Vorsitzende der Heimatortsgemeinschaft Billet, Werner Gilde, berichtet darüber. Im Wirtschaftsmagazin geht es um das, was sich als Krise in Deutschland abzeichnet, und zwar um eine Industriekrise, während im Wochenkommentar aus der Kommunalverwaltung unser Kollege Benny Neurohr sich mit dem Thema aggressives Fahren und die neue Gesetzlage dazu in Rumänien auseinandersetzt. Bleiben Sie dran und erfahren gegen Ende der Sendung auch, was die heutige Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien schreibt. Herzlichen Glückwunsch zum Namenstag schicken wir heute an alle, die Engelbert heißen. Die stehen nämlich sowohl im evangelischen als auch im katholischen Kalender in Rumänien bzw. in der Diözese Temeswar, während in der orthodoxen Kirche an einem 7. November der heilige Lazar sowie die 33 Märtyrer aus Melitina verehrt werden. Sind Sie an einem 7. November zur Welt gekommen, gratulieren wir Ihnen dazu von Herzen. Und für alle singt heute Anita Hoffmann. Radio
Ich rund, aus unten wird oben, aus grau wird bunt. Was gestern noch absurd war, ist heute genial.
Alles steht vor.
Keine Regeln, kein Tabu. Wir lassen heute alles zu. Was andere von uns denken, ist doch egal. Nichts ist mehr normal. Alles steht Kopf. Vertrauen dem freien Fall. Es fühlt sich an wie eine Achterbahn. Spontan und völlig außer Plan. Verrückt, doch was ist heute schon normal? Denn alles steht Kopf.
Null auf tausend, von klein auf groß. Wir lassen alle Zwänge los. Und wenn du willst, spring ich mit dir zum Mond. Aus Nein wird Ja, aus Dort wird Hier. Aus Du und Ich, vielleicht ein Wir. Ein neues Wir, ganz ohne Horizont. Er braucht kein Ziel, nur pures Glücksgefühl.
Alles steht Kopf und nichts ist mehr normal. Alles steht Kopf, vertrauen dem freien Fall. Es fühlt sich an wie eine Achterbahn, spontan und völlig außer Plan. Verrückt, doch was ist
Und bei uns geht es heute ein bisschen um Handballgeschichte. Grund dafür ein jüngst herausgegebenes Buch von Werner Gilde. Was er darin genau unter die Lupe genommen hat, erfahren Sie jetzt.
In der Corona-Zeit im Homeoffice habe ich gelesen, dass die rumänische Handballnationalmannschaft Männer in Kosovo 23-23 gespielt hat und zu Hause 30-25 verloren hat. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wie kann der rumänische Handball denn noch sinken, wenn ich an die Zeit meiner Jugendjahre zurückdenke, wo fast immer jeder Banater Ort Handball gespielt, zumindest in den Schulen ab der 5. bis zur 8. Klasse. Dann habe ich mir so Gedanken gemacht und habe gedacht, ah, das wäre doch so ein Projekt für die Landsmannschaft und mir sollte das angehen. Dann habe ich das im Bundesvorstand vorgetragen, dann hieß es, ja, wer kümmert sich? Natürlich ist es dann an mir hängen geblieben. Ich habe dann einen Fragebogen entwickelt mit ca. 36 Fragen. Diese Fragen wurden an alle HOG-Vorsitzende geschickt und dann hat es angefangen, mehr oder weniger zu plätschern. Manche haben relativ schnell gutes Material geliefert, andere haben nicht geliefert, dann wurde hin und her telefoniert. Jetzt ist ein Handballbuch entstanden mit 440 Seiten, mit mehr als 250 Bildern und es sind 70 Berichte drin. Es sind Dorfberichte, es sind aber auch Berichte über ganz große Sportler, die wir in unseren Reihen hatten. Im Gespräch mit Hans Steiner haben wir dann gesagt, naja, Handball war ja so quasi der Nationalsport. Und dann hat der Hans Steiner gesagt, ja, wir waren 300.000, vielleicht 400.000 Banater Schwaben. Und wir könnten uns doch mit den Isländern vergleichen. Bloß wir hatten die Möglichkeit, nicht eine eigene Banater Handballmannschaft zu machen, weil die wäre vielleicht auch Europameister geworden. Spaß beiseite. Das Buch ist jetzt erschienen. Das ist ein lesenswertes Buch. Und ich denke, es war sehr wichtig, dass dieses Buch entstanden ist, weil in ein paar Jahren weiß niemand mehr, welchen Handball oder welche Bedeutung der Handball in den Banater Ortschaften hatte.
Wer zeichnet als Redakteure?
Ich habe ein Team gegründet gehabt. Da war der Felix Mate, Josef Koch, Lucian Geier, Hans Steiner, Werner Gilde. Dann ist das immer mehr oder weniger geschrumpft. Bis zuletzt war der Hans Steiner, Werner Gilde und der Johann Rothgerber als Layouter übrig geblieben. Wir haben es dann auch in eigener Regie finanzieren müssen. Aber es sind 300 Exemplare gedruckt worden. 200 sind, soweit ich vom Hans Steiner informiert bin, mittlerweile weg. Es sind noch 100 Bücher zu haben. Die liegen auch beim Hans Steiner. Der Hans Steiner ist in Rente und er hat gesagt, er hat mehr Zeit wie ich, der noch berufstätig bin. Und man kann sie beim Hans Steiner bestellen. Es gibt mittlerweile auf sehr vielen Homepages über das Buch ein bisschen was zu lesen. Also die Billet-Homepage kann man was erfahren, Kreisverband Heilbronn, Jahrmarkt, St. Andres, Sackelhausen, Bogarosch, also überall ist irgendwie etwas über das Buch, so ein kleiner Pressebericht zu finden auf der Homepage.
Radio MSV. Ich werde es immer wieder tun. Von diesen Nächten krieg ich nie genug. Mit dir, du spielst in meinem Kopf auf Dauerschleife. Manchmal laut, manchmal leise. Mein Herz klopft, du bist die Melodie in meinem Kopf. Nonstop und so schön und tief im Gebot. So wertvoll sind von dir. Ich würde es immer, immer wieder tun. Von diesen Nächten krieg ich nie genug. Mit dir, du spielst in meinem Kopf auf Dauerschleife. Manchmal laut und manchmal leise. Immer, immer, immer wieder tun. All die Jahre vergehen wie im Flug. Mit dir, doch ich fühle immer.
Ich will das immer, immer wieder tun. Von diesem Lächeln krieg ich nie.
Beatrice Egli war das mit ihrem diesjährigen Hit Immer, immer wieder tun.
Das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zum Wirtschaftsmagazin. Zwei Schwerpunkte gibt es heute darin. Einmal allgemein Industriewirtschaft in Deutschland und dann neue Gesetzgebung zum Thema aggressives Fahrverhalten. Bleiben Sie dran. Autofahrer, aufgepasst, heißt es in den nächsten Minuten. Die Regierung hat Ende Oktober per Eilverordnung die Straßenverkehrsordnung geändert. Unter bestimmten Umständen kann die Polizei Videoaufnahmen ihrer Bordkamera berücksichtigen. Ein Kommentar von Benny Neurohr.
Rumänien galt lange als das gefährlichste EU-Land für Autofahrer. In den letzten Jahren gab es nämlich in keinem EU-Land mehr Unfalltote pro Einwohnerzahl als in Rumänien. Auch wenn Bulgarien im vergangenen Jahr Rumänien den ersten Platz in dieser traurigen Statistik streitig gemacht hat, starben 2023 mit 81 Personen pro 1 Million Einwohner in Rumänien fast doppelt so viele Menschen in Verkehrsunfällen als der EU-Durchschnitt. Obwohl Rumänien viel zu lange Spitzenreiter dieser Statistik war, ließ sich die Politik viel Zeit, um Gegenmaßnahmen zu beschließen. Erste, wenn auch schüchterne Schritte, wurden vergangene Tage mit einer Änderung der Straßenverkehrsordnung beschlossen. Ab nun darf die Polizei einige Vergehen auch anhand der Aufnahmen von Bord- und Verkehrskameras ahnden. Genauer dürfen ab nun Videoaufnahmen für die Bestrafung von aggressivem Fahren verwendet werden. Warum nur aggressives Fahren und nicht etwa Fahren bei roter Ampel, verschließt sich der Logik. Was gilt denn nun als aggressives Fahren? Die Liste ist relativ lang und umfasst Folgendes: Wiederholtes Wechseln auf einem anderen Fahrstreifen, um eine Kolonne fahrender Fahrzeuge zu überholen. Wenden des Fahrzeugs mit Hilfe der Handbremse. Anfahren des Fahrzeugs mit sich durchdrehenden Reifen. Nichteinhaltung der Distanz zu anderen Fahrzeugen zum Zwecke der Einschüchterung anderer Verkehrsteilnehmer. Grundloses Abbremsen. Wiederholtes Verwenden der Hupe oder Lichthupe, um den davor fahrenden Verkehrsteilnehmer zum Wechseln des Fahrstreifens zu bewegen. Fahren auf einem Rad, mit Motorrad oder Moped. Rückwärts fahren, wenn dieses den Zweck hat, andere Verkehrsteilnehmer einzuschüchtern. Driften. Und schließlich und endlich wiederholtes und zweckloses Drücken des Gaspedals im Leerlauf. Sollte also Ihre Bordkamera ein solches Fehlverhalten eines Verkehrsteilnehmers festgehalten haben, können Sie damit online eine Anzeige erstatten. Dafür müssen Sie auf der Webseite hub.mai.gov.ro unter Saisisseur Abatter Routiere Ihr Video hochladen. Dafür müssen Sie auf der Webseite ein Konto anlegen oder sich über die Seite gischeol.ro einloggen. Das heißt, dass die Polizei, wie bei jeder Anzeige, auch den Namen der Person erhält, die die Anzeige erstattet. Name und Kontaktdaten. Anonyme Anzeigen werden nicht berücksichtigt. Dazu müssen Sie noch unbedingt Tag und Uhrzeit, den Ort der Aufnahme, wenn möglich das Kennzeichen des Verkehrsteilnehmers angeben, sowie weitere Angaben zur Straße, auf der die Aufnahme erfolgte, machen. Ebenso müssen Sie auf eigene Verantwortung erklären, dass die Anzeige der Wahrheit entspricht, dass Sie das Fehlverhalten unmittelbar, zufällig und als Verkehrsteilnehmer beobachtet haben. Die letzten zwei Bedingungen für die Berücksichtigung schränken die Möglichkeiten der Anzeige ein, ohne dass dafür ein offensichtlicher Rechtsgrund vorliegt. Wenn Sie zum Beispiel vom Fenster Ihrer Wohnung bemerken, dass auf einer öffentlichen Straße Drifts veranstaltet werden und Sie dabei filmen, wird Ihre Online-Anzeige nicht berücksichtigt, weil Sie kein Verkehrsteilnehmer waren. Hätten Sie im Vorbeifahren gefilmt, wäre alles in Ordnung. Verstehe einer die Logik. Zweitens, es ist erforderlich, dass Sie das gesetzwidrige Verhalten zufällig bemerken. Die Zufälligkeit wird übrigens in der Gesetzesnovelle definiert. Wenn der Erstatter der Anzeige innerhalb von 24 Stunden mehr als eine Verkehrswidrigkeit desselben Fahrzeugs anzeigt, dann wird die Anzeige nicht berücksichtigt, weil nicht zufällig, angeblich. Wenn Sie zum Beispiel anzeigen, dass ein Verkehrsteilnehmer aggressiv gefahren ist und danach eine rote Ampel überfahren hat, wird Ihre Videoaufnahme nicht berücksichtigt. Gleiches gilt, wenn Sie zum selben Fahrzeug mehr als drei Verkehrsordnungswidrigkeiten in 15 Tagen anzeigen. Die Zufälligkeit ist laut Gesetz auch dann nicht gegeben, wenn man mehrere Anzeigen über Verkehrsordnungswidrigkeiten an derselben Örtlichkeit hochlädt. Wenn Sie zum Beispiel bemerken, dass an einer Kreuzung, an der Sie täglich vorbeifahren, wiederholt die Verkehrsgesetze ignoriert werden, müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht zu viele Anzeigen darüber erstatten. Es sollten nicht mehr als drei Anzeigen in 24 Stunden sein und nicht mehr als sieben Anzeigen zur selben Örtlichkeit innerhalb von 15 Tagen.
Meilensteine, viele kleine, mit dir ist mir kein Weg zu weit. Denn deine Träume sind auch meine und das für alle Ewigkeit. Ich weiß, egal was kommt, mit dir wird alles gut. Tief in meine Seele sehen. Du hältst mich, wenn ich fall, und schenkst mir Löwenmut. Mit dir ist Leben einfach schön. Du bist der Kompass auf meiner Reise. Mit dir find ich aus jedem Labyrinth. Du schenkst mir Liebe, nimmst mir jeden Zweifel. Mit dir weiß ich genau, die Richtung stimmt. Du bist mein Rückenwind. Ich geb mein Herz ganz in deine Hände, denn bei dir komm ich zur Ruhe. Ich lieb dein Lachen. Ende. Alles, was ich brauch, bist du. Ich werd ein Leben lang an deiner Seite gehen, denn du machst all die Wunder für mich wahr. Die stärksten Stürme werd ich mit dir überstehen, sag dir für alle Zeiten. Der Kompass auf meiner Reise. Mit dir find ich aus jedem Labyrinth. Du schenkst mir Liebe, nimmst mir jeden Zweifel. Mit dir weiß ich genau, die Richtung stimmt. Du bist mein Rückenwind. Auch wenn es kitschig klingt, ich sag's dir jeden Tag,
weiß ich genau, die Richtung stimmt. Du bist der Kompass auf meiner Reise. Mit dir find ich aus jedem Labyrinth. Du schenkst mir Liebe, nimmst mir jeden Zweifel. Mit dir weiß ich genau, die Richtung stimmt. Du bist mein Rückenwind.
Und nun zum Wirtschaftsgespräch der Woche. Eine Analyse von der Deutschen Welle.
DW Menschen und Märkte.
Die Stimmung in Deutschland ist derzeit alles andere als gut. Die Wirtschaft dümpelt so vor sich hin und selbst Vorzeigeunternehmen sind angeschlagen. Gibt es einen Ausweg aus dieser Krise? Das ist unser Thema heute bei Wirtschaft im Gespräch. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen. Der Bundeskanzler hat in dieser Woche zu einem Industriegipfel ins Kanzleramt geladen. Es gab eine Reihe von Konjunkturdaten und auch Neuigkeiten von Volkswagen, dem größten Autobauer des Landes. Was sich daraus für ein Bild ergibt, darüber möchte ich jetzt mit Martin Gornig sprechen. Er ist Forschungsdirektor Industriepolitik beim DIW, dem größten Institut für Wirtschaftsforschung in Deutschland. Herr Professor Gornig, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, schönen guten Tag. Hallo.
Fangen wir mit Volkswagen an. Der Konzern hat im dritten Quartal einen gewaltigen Verlust gemacht und noch wichtiger, zum ersten Mal in der Geschichte des Autobauers könnten bald Werke in Deutschland geschlossen werden und tausende Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren. Das zumindest plant das Management laut Betriebsrat. Nun ist VW in vielerlei Hinsicht ein Konzern mit Symbolcharakter. Kann man sagen, die Probleme bei VW sind auch symbolisch für den Zustand der deutschen Wirtschaft?
Also das wäre sicherlich zu viel, aber natürlich ist das, man spricht ja oft so vom Eisberg und die Spitze vom Eisberg ist vielleicht das, was gerade rausragt und was wir sehen, das ist VW.
Nun, ein Teil der Probleme von VW liegt daran, dass sich Autokäufer in Deutschland gerade sehr zurückhalten. Sie kaufen weder Verbrenner noch Elektroautos und die Autobauer fordern daher, dass der Staat wieder mehr Industriepolitik macht im Sinne von mehr Kaufprämien für Elektroautos. Ist das in Ihren Augen eine berechtigte Forderung?
Industriepolitik ist ja ein breiter Begriff. Also Industriepolitik ist sicherlich gefordert und die wird auch gebraucht. Was die richtige Strategie für die Industriepolitik ist, muss doch da ansetzen, wenn man nach den Ursachen fragt. Warum kaufen die Leute nicht? Und dann muss man doch Industriepolitik darauf ausrichten, wo die Schwachstellen sind. Und es ist nicht so, dass das nur die Frage eines Preises wäre, sondern doch sehr viel komplexer ist, was die Kaufzurückhaltung der Konsumenten ausmacht.
Was wären dann hier andere Gründe beispielsweise? Dass die Infrastruktur für Ladeeinrichtungen?
Ja, zum Beispiel die Unsicherheit darüber, was es eigentlich mal kostet, wie man das eigentlich alles macht, also viel Unsicherheit bei dem Konsumenten über die neue Technologie. Ich meine, man muss ja nicht wissen, wie so ein Brenner funktioniert, aber man fühlt sich schon wohl, wenn man so ein Auto steigt und einigermaßen verstanden hat, wie das Ding funktioniert. Und ist noch nicht so weit verbreitet, wie eigentlich genau das mit dem Aufladen ist, wie lange hält das, wie kann ich mich darauf verlassen, was die Hersteller angeben an Reichweite. Dann hatten Sie ja genau den neuralgischen Punkt angesprochen. Was mache ich, wenn meine Batterie leer ist? Bleibe ich dann irgendwo stehen? Was passiert dann? Explodiert alles oder, also es sind so viele Unsicherheiten beim Konsumenten, die sicherlich überwunden werden müssen.
Weil wir über Industriepolitik sprechen, was kann da der Staat hier mehr machen?
Der Staat ist im Prinzip der Schlüsselsektor. Hört sich jetzt komisch an, wir reden über VW, wir reden über eine blühende Industrie in Deutschland und der Wirtschaftswissenschaftler fängt an, vom Staat zu reden. Aber wenn man genauer hinguckt, ist das schon ein Stück sehr, sehr komplex, so ein System. Also ich glaube, Sie haben es am Anfang auch angesprochen, es geht um einen wirklichen Systemwandel. Also wir kommen aus 150 Jahren Verbrenner und gehen in eine völlig neue Technologie. Und diese Technologie wird nur eine Chance haben, wenn wir ganz, ganz viele Innovationen haben. Wir brauchen ja nicht nur eine Infrastruktur, wir brauchen Schnellladesysteme, wir brauchen Ideen, wie man wirklich schnell lädt, wie man auch nachher die Batterien wieder recycelt. Also wir brauchen so viele tolle Ideen von Forschern und mutigen Unternehmen, die das umsetzen. Nun ist das eben, wenn so ein Technologiesprung stattfindet, natürlich für ein Einzelunternehmen ganz, ganz schwierig. Also der hat eine Idee, der ist ein Innovator und der ist auch mutig und sagt, ja, also ich will das versuchen. Und aber wenn er ehrlich ist, kann er sagen, naja, wenn ich jetzt in eine neue Ladetechnik investiere, ist mein Risiko, selbst wenn ich erfolgreich bin, meiner Überlegung hänge ich davon ab, ob überhaupt andere auch erfolgreich sind in ihrer Innovation. Also ich brauche bessere Batterien, ich brauche bessere Autos, ich brauche bessere Ladestationen, alles das, ich brauche bessere. Und das kann natürlich ein Einzelunternehmer, kann dieses Risiko nicht tragen, dass er, wenn er investiert, davon abhängig ist, ob andere mit ihrer Investition erfolgreich sind.
Weil Sie gerade Innovation angesprochen haben, im Moment hat man das Gefühl, dass die Innovationen in diesem Bereich Elektromobilität woanders stattfinden. In den USA bei Tesla oder in China. Und wenn man jetzt speziell auf China guckt, hat man das Gefühl, das ist für VW bei Verbrennern war schon der wichtigste Markt. Und jetzt ist der Markt eingebrochen bei VW, aber auch bei vielen anderen deutschen Herstellern und gleichzeitig erwachsen mit chinesischen Elektroanbietern den deutschen Konzernen starke Konkurrenten. Wie kann es sein, dass sozusagen so verschiedene Firmen wie Mercedes, BMW, Volkswagen alle in die gleiche Falle getappt sind und alle sozusagen diese Entwicklung falsch eingeschätzt haben und sich vielleicht auch zu abhängig gemacht haben vom chinesischen Markt?
Ich will nochmal zurückkommen. Der Anfang war, ja, aber China macht's doch. Weil die Chinesen haben erkannt, dass es ein systemisches Risiko gibt, was einzelne Unternehmen oder einzelne Innovatoren nicht tragen können, sondern deswegen war ja die Eingangsfrage, warum der Staat? Weil sozusagen so einen Systemwandel schaffe ich nur, wenn ich wirklich sozusagen dieses Risiko, dieses systemische Risiko irgendwie begrenzen kann. Und der Einzige, der sowas kann, ist der Staat. Die Chinesen haben genau das gemacht. Die haben das Risiko sozusagen natürlich übernommen für ihre Unternehmen mit in diese neue Technologie zu gehen, wirklich Skalen, also praktisch entsprechende Fortschritte zu machen, indem man große Einheiten produziert, damit Kostensenkungen hat, damit wieder neue Innovationsanstöße hat. Genau das haben die Chinesen gemacht. Und das ist, glaube ich, dann auch klar, was sozusagen wo in Deutschland es gehapert hat. Und was ist Falle, ja? Ach, man tappt so leicht in eine Falle, oder? Ich meine, nee, Sie müssen doch mal überlegen, ich kann mich noch an einige Interviews erinnern, wo die deutschen Manager darauf hingewiesen haben, wie erfolgreich sind, wie viele Milliarden sie doch wöchentlich verdienen und diese ganzen Elektrobauer da nur Verluste einfahren und so. Das ist halt unheimlich schwer, wenn man so erfolgreich ist, wenn man so gut ist, wenn man der Platzhirsch ist, irgendwie zu erkennen, dass an anderer Stelle schon der Wolf wartet, das ist halt wahnsinnig schwer. Ich glaube, das gehört ein Stück zum normalen Strukturwandel dazu, dass genau das passiert, dass Platzhirsche manchmal vergessen, rechts und links zu gucken, was passiert.
Dann gucken wir mal auf eine andere sehr erfolgreiche Branche, die auch ein Platzhirsch ist, Maschinenbauer. Auch Maschinenbauer sind sehr, deutsche Maschinenbauer sind sehr exportstark und damit auch abhängig in gewisser Weise auch von China, weil da haben sie viele, viele ihrer Maschinen hin verkauft, jahrelang, gut davon gelebt. Aber auch hier ändern sich die Zeiten, auch hier wird China stärker, es gibt andere Anbieter, die Chinesen kaufen vielleicht weniger bei den Deutschen. Sehen Sie da Parallelen?
Nein. Hat ein Stück damit zu tun, dass die Branche auch anders strukturiert ist. Also wir haben ja sehr viel mehr kleinere, mittlere, mittelständische Unternehmen. Das sind nicht so Platzhirsche, sondern die sind eher in Nischen aktiv und da sind sie in ihrer Nische sind sie fast unschlagbar, da haben Sie recht. Aber ich glaube, gerade diese Unternehmen haben in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass sie genau wissen, dass sie nur in einer Nische sind und immer gucken müssen, dass wenn die Nische nicht mehr funktioniert, die auch was anderes produzieren können. Also ich glaube, das ist einfach von der Struktur her ein bisschen anderer Markt. Wie gesagt, es kommt da nicht nur auf Skalen an. Das ist nicht das, was die Chinesen besonders können. Das ist ja in großen Einheiten produzieren. Das ist ja viel Spezialmaschinenbau, kundenorientierte Lösungen, Kombinationen mit digitalen Anwendungen. Also der Maschinenbau hat sicherlich auch jetzt Probleme. Klar, wenn nicht investiert wird, und der Maschinenbau baut ja die Investitionsgüter. Und wenn die Autoindustrie und alle anderen nicht investieren, naja, dann können die tollsten Sachen haben. Wenn keiner investiert, kann natürlich der Maschinenbauer nicht, der kann es dann gut produzieren.
Zu den großen Klagen von Industrieunternehmen, egal welche Branche, in Deutschland gehört die Klage über die hohen Energiekosten. Manche sagen auch zu hohe Steuern und oft genannt ist auch zu viel Bürokratie. Alles berechtigte Klagen?
Ja, also wir leben doch gerne bei geringen Kosten. Ich meine, wenn unser Leben wenig kostet, ist das gut. Und aber Leben kostet nun mal. Und natürlich guckt man, na, da müssen andere mehr bezahlen oder so. Ich glaube, diese ganze Kostendiskussion ist sicherlich, die kann man nicht ausblenden, die muss man sicherlich machen, aber man muss sie auch klar machen, also das Hauptproblem Deutschlands ist nicht die Kostensituation. Wenn es so wäre, dann wäre Deutschland vor 50 Jahren in die Deindustrialisierung gegangen. Die Lösung der Industrie in Deutschland war in der Vergangenheit immer und kann es auch nur in Zukunft sein, nicht der billigste auf der Welt zu sein, sondern der beste. Und alles, was sie brauchen, um der Beste zu sein, das kostet manchmal eben auch. Gute ausgebildete Arbeitskräfte, gute Forschungsinfrastruktur, das kostet alles. Und zu sagen, aha, das will ich auch noch alles haben, ich will die beste Infrastruktur, ich will die besten Arbeiter haben und das alles, wenn es geht, zu den geringsten Steuersätzen, das ist nicht die Realität.
Nun sagen Sie, das Hauptproblem Deutschlands sind nicht die Kosten. Was ist denn das Hauptproblem?
Naja, dass man sozusagen, wenn man so hohe Kosten hat und die am Markt durchsetzen will, muss man der Beste sein. Also wenn wir haben ein Investitionsproblem, wir müssen investieren, wir müssen diesen technologischen Sprung schaffen. Und der ist natürlich für Deutschland nicht leicht, weil also derjenige, der in einem vergangenen Technologiezyklus besonders erfolgreich war, der ist da auch so ein bisschen gefangen drin in seinen Innovationssystemen. Und der muss diesen Sprung schaffen. Und das ist ganz schwer. Aber das ist das Entscheidende. Deutschland wird erfolgreich sein, wenn sie wieder die Spitzenprodukte machen. Und wenn der Kunde den Eindruck hat, wenn er ein deutsches Auto kauft, dann hat er das Beste vom Besten, was es technologisch gibt. Dann wird er auch dafür mehr bezahlen als beim Wettbewerber. Was er nicht machen wird, ist, wenn er den Eindruck hat, er kriegt zweitrangige Technologie zum überhöhten Preis, dann wird er es nicht kaufen.
Nun sprachen Sie Innovationen an, die gibt's auf der einen Seite auf Unternehmensseite und die gibt's auf der anderen Seite, was die Infrastruktur angeht, auf der staatlichen Seite. Wenn man die Innovation von Unternehmen fördern will, kann man vielleicht als Staat noch irgendwie steuerlich was machen, irgendwas fördern. So oder so, wenn es um Investitionen geht, gibt es ja in Deutschland die Situation, dass es die sogenannte Schuldenbremse gibt, also so eine Art Limit für die maximale Verschuldung. Stört die im Moment, wo wir Innovationen so dringend brauchen?
Ja, ganz eindeutig. Also wenn Sie so zugespitzt sagen, dann, weil Sie haben recht, man muss ja immer, also es gibt ja, wir haben ja, man nennt ja sowas mal strukturelle und konjunkturelle Situationen. Und wir haben eben zurzeit eben beides. Wir haben einen konjunkturellen Rückgang, auch durch Zinserhöhungen und völlig andere Dinge bestimmt und haben gleichzeitig eben diesen Anspruch oder diese Notwendigkeit, den Technologiesprung zu schaffen. Ja, nicht nur aus ökonomischen, sondern auch aus klimapolitischen Gründen müssen wir das machen. Und wir sind eigentlich alternativlos, dass wir diesen Technologiesprung machen müssen. Und in so einer Zeit, ja, wenn Sie das schon hören, Technologiesprung, dann kann ich auch nicht sagen, das mache ich alles mit Bordmitteln. Also das mache ich doch gerade für die Zukunft. Und dann ist es auch völlig gerecht, dass auch die Zukunft mit bezahlt dafür. Also sprich an der Tilgung der Schulden sich beteiligt. Also das ist für jedes Unternehmen, ist das ganz normal, dass man natürlich in solchen Zeiten, wo man so einen Umbruch hat, dass man das nicht aus ja den Bordmitteln nimmt oder aus den Standardeinnahmen, sondern dass man da sich verschulden muss, investieren muss. Investitionen, sollen doch gerade Erträge in der Zukunft generieren. Also das ist ganz normal, dass dann auch die Zukunft daran sich beteiligt. Also entscheidend ist Verschuldung ja, aber für Investitionen. Und das muss ich irgendwie sicherstellen. Und die Schuldenbremse hat ja so einen General, ist sicherlich über das Ziel hinausgeschossen, weil sie auch wiederum, wie das immer so ist, immer an die andere Seite nicht gedacht hat. Die zukünftige Generation wird jetzt nicht durch Schulden belastet, sondern durch zu wenig Investitionen belastet. Landet letztendlich doch wieder bei denen. Also brauchen wir noch eine dritte Lösung und an der müssen wir basteln.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sind nicht grundsätzlich gegen eine Schuldenbremse, aber würden sagen, diese hier, so wie sie ist, sollte reformiert werden.
So können Sie das genauso formulieren, ja.
Okay.
Was wir nicht brauchen, sind irgendwelche Subventionen für irgendwelche Verbrennungsmotoren oder für irgendwelche Energiebereiche oder allgemeine Steuersenkungen. Das sind Dinge, die tun den Unternehmen gut. Das will ich ja gar nicht sagen. Also jedem tut es gut, wenn die Belastung mit Steuern geringer wird. Das ist doch ganz klar. Aber das bringt uns aber nicht strategisch nach vorne in der Lösung unseres Investitionsproblems. Es gibt ja sowas wie solche Gemeinschaftsprojekte. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Es gibt so für die Wasserstofftechnologie oder für die Batteriezellenproduktion gibt es sowas wie gemeinsame europäische Projekte, wo Unternehmen aus vielen Ländern, die unterschiedlichen Staaten Geld reinpumpen, um in diesen zentralen Technologien den Technologiesprung zu schaffen. Ja, das kann wieder Europa. So eine Projekte organisieren kann Amerika nicht. Da sind die viel zu sehr verfangen in ihrer Allgemeinheit und die können zwar gut Steuern senken, aber oder Gutschriften machen, aber das können die wiederum nicht, so eine Projekt groß organisieren. Und sicherlich kann das sozusagen Europa auch mehr wettbewerblicher machen, als es die Chinesen machen können, weil doch der Staat auch in China nicht allwissend ist. Also von daher, sag mal, gibt es sowas und so eine Ideen, vielleicht hoffe ich ja noch auf die europäische Industrie, strategische Industriepolitik, dass sie endlich mal erkennt, dass sie eigentlich mit dieser Idee der gemeinschaftlichen Projekte, die zielgerichtet mit viel Geld ausgestattet an Problemlösungen arbeiten, länder- und unternehmensübergreifend tatsächlich eine Idee haben, wie sie ja den Wettbewerb um die Zukunftstechnologie zumindest mitmachen können und nicht nur zugucken.
Nun ist Deutschland ja die größte Volkswirtschaft in Europa, aber was das Wirtschaftswachstum angeht, hinkt sie im Moment hinterher. Die neuen Zahlen sagen zwar, es gab ein leichtes Wachstum im dritten Quartal, für das ganze Jahr erwartet die Bundesregierung trotzdem ein Schrumpfen. Anderswo, auch in Frankreich, in Italien, also in Spanien, läuft die Wirtschaft besser als in Deutschland. Und es kommt immer wieder das Wort, dass Deutschland wieder der kranke Mann Europas ist. Wie sehen Sie dieses Wort?
Zahlen lügen ja nicht, also wenn man sozusagen die schwächsten Wachstumsraten hat, dann ist man wohl sozusagen, ist der Gesundheitszustand nicht so gut wie bei anderen. Aber ich glaube, man sollte da, also wie gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, in den Zahlen vermischen sich so eine Struktur- und Konjunkturprobleme. Wir müssen auch sehen, wo kommen wir her, und wir haben ja eine Konjunkturdelle, oder einen Konjunkturtief, was ja nicht nur auf Industrie zurückzuführen ist, sondern vor allen Dingen auf ganz andere Dinge, nämlich dass wir die Zinsen erhöht haben und den Wohnungsbau gekillt haben. Das sind große Beiträge. Die Bauwirtschaft, die bringt irgendwie 15% des BIP bei, und wenn man die abschießt, dann hat das erstmal jetzt mit Industriepolitik nichts zu tun. Und das wird auch durch Industriepolitik nicht gelöst. Also von daher sollte man aus der industriepolitischen Sicht das jetzt nicht so überdramatisieren, ob man nun in einem Quartal der zweitschlechteste oder ganz schlechteste im Wirtschaftswachstum ist, wenn es irgendwie um Differenzen von 0,5 bis 1,5% geht. Also das ist nicht dramatisch, denke ich.
Diese Formulierung vom kranken Mann Europas habe ich deshalb benutzt, weil das letzte Mal, als sie kursierte, das war vor ungefähr 20 Jahren. Und danach hat Deutschland damals unter einer rot-grünen Regierung reagiert mit einer Agenda 2010. Die ist je nach politischer Sichtweise, hat sie entweder die Sozialdemokratie in Deutschland dauerhaft geschädigt oder sie hat das Land wieder wettbewerbsfähig gemacht, weil sie Arbeitskosten und Lohnnebenkosten reduziert hat. Also sozialpolitischer Kahlschlag oder Effizienzsteigerung, je nachdem, wie man sehen will. Aber es war eine nationale Nummer. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, der Ausweg aus dieser Krise wäre jetzt nicht nur hier zu machen, sondern soll ein europäisches Projekt sein?
Um nochmal den Rückblick zu machen und auch die Analyse. Also wie gesagt, dass jetzt sozusagen Deutschland stärker hustet als die anderen, soll uns keine großen Probleme machen. Das kann in zwei Quartalen schon wieder anders aussehen, wenn uns irgendwie gelingt, die Bauwirtschaft wieder in Gang zu bringen und dann bei den anderen Konjunkturprogrammen auslaufen, dann werden Sie sehen, ändern sich die Zahlen im europäischen Vergleich. Entscheidender ist, haben wir wirklich eine Infektion? Also sind wir wirklich krank? Müssen wir unser System ändern? Müssen wir systemisch reagieren? Und da denke ich, ist der Vergleich dann gar nicht schlecht. Wir müssen heute wie damals systemisch reagieren. Einen entscheidenden Unterschied haben Sie klar gemacht. Deutschland ist die Industrienation in Europa. Aber Deutschland ist auch in Europa verwurzelt. Also die deutsche Industrie, die hat so starke Verflechtungen auch mit den anderen Industrien in Europa, dass es, wenn man strategisch herangeht, eigentlich nur eine europäische Industriepolitik geben kann, die ganz wesentlich von dem größten Akteur mit dem meisten Geld auch getragen werden muss, also von Deutschland. Aber sie ist keine, sie kann letztendlich alleine als deutsche Industriepolitik nicht gelingen, sondern sie muss ein europäisches Konzept und eine europäische Idee haben.
Um sowas einzutüten, braucht es normalerweise Zeit, viele Kompromisse. In der Zwischenzeit, was würden Sie dieser Bundesregierung raten?
Es ist schwierig für jemanden, der sich so gerne mit solchen Strukturfragen auseinandersetzt, Fragen wie bringe ich das am besten noch zusammen mit kurzfristigen Maßnahmen. Sicherlich, was konjunkturpolitisch entscheidend ist, dass wir nicht überreagieren jetzt, also jetzt alles über Bord werfen und meinen, wir müssen jetzt ganz hektisch irgendwie Milliarden rausschmeißen, um irgendwas zu investieren. Wir müssen schon klug und ruhig bleiben. Wir stehen noch, sag mal, wir stehen noch nicht am Abgrund. Wir sehen ihn zwar schon, den gibt's da hinten, aber noch haben wir ein bisschen Zeit. Also nicht so Torschusspanikpolitik machen, sondern ein bisschen ruhig bleiben, schauen, dass man mit den Zinssenkungen auch wieder die allgemeinen Konjunkturbedingungen wieder etwas verbessert und vor allen Dingen eine ruhige Politik macht, wo die Unternehmen und die Konsumenten den Eindruck haben, sie wissen, was morgen passiert.
Martin Gornig war das, Forschungsdirektor Industriepolitik beim DIW, über einige Problemfelder der deutschen Wirtschaft. Und das war's für heute bei Wirtschaft im Gespräch. Ich bin Andreas Becker und sage danke fürs Zuhören. Neue Folgen gibt es jeden Freitag bei dw.com und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast der DIW.
Hab geglaubt, es ist alles gesagt. Es ist aus, Baby, ciao, das war's. Wir müssen reden, wir schauen uns an und stehen im Regen. Doch können nicht anders, es ist viel zu gut. Und alle Fragen, wann endlich Schluss ist. Ihr könnt mir glauben, wir haben es versucht. Wir beide tanzen über den Schlussstrich. Noch diese Nacht und dann ist genug. Und alle Fragen, wann endlich Schluss ist. Ihr könnt mir glauben, wir haben es versucht. Wir beide tanzen. Echt unglaublich, was für ein Auf und Ab. Baby, glaub mir, wir sind noch nicht Schachmatt. Ich wünsch mir grad, es hört nie auf. Und ich merk, mein Kopf, der schaltet aus. Wir ziehen uns an, als wären wir magnetisch. Es ist doch krank, so geht das schon ewig. Im Loop gefangen, eine endlose Playlist. Geh auf Distanz, aber merke, das geht nicht. Schau uns an, wir müssen reden. Wir schauen uns an und stehen im Regen, doch können nicht anders, ist viel zu gut. Und alle Fragen, wann endlich Schluss ist. Ihr könnt nicht glauben, wir haben's versucht. Wir beide tanzen über den Schlussstrich. Noch diese Nacht und dann ist genug. Und alle Fragen, wann endlich Schluss ist. Ihr könnt nicht glauben, wir haben's versucht. Wir beide tanzen über den Schlussstrich. Noch diese Nacht und dann ist genug. Dann ist genug. Dann ist genug. Oh, dann ist genug. Und dann ist genug. Und alle Fragen, wann endlich Schluss ist. Ihr könnt mir glauben, wir haben's versucht. Wir beide tanzen über den Schlussstrich. Doch diese Nacht und dann ist genug.
Presseschau.
Yeah. In turbulenter Wirtschaftslage baut Rumänien auf Frankreich, titelt die heutige Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien und zeigt im Titelbild den Republikaner Donald Trump, der als Sieger aus der Präsidentschaftswahl in den USA herausgekommen ist. Mit der Präsidentenwahl beschäftigt sich auch die heutige Auslandsseite. Während es im Lokalteil um den politischen Eklat nach merkwürdigen Comeback des Ex-Bürgermeisters in Temeswar geht, die Ausstellung zum Erinnerungsjahr, die am Mauerfalltag in Temeswar eröffnet wird, das Traubenfest in Erded und das Oktober- und Erntedankfest in Suceava. Wie an die Reformation in Reșița erinnert wurde, können Sie ebenfalls aus dem Lokalteil erfahren. Weitere Themen der heutigen ADZ-Seiten sind Meinung und Bericht, Wirtschaft und die Kinderseite. Bleiben Sie gut informiert, auch mittels der Wochenbeilage Karpatenrundschau, die Kronstädter Wochenschrift. Und damit sind wir am Ende des heutigen Programms angelangt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie eingeschaltet haben und lasse Sie für die letzten Minuten der heutigen Sendung in Gesellschaft der Sängerin Nana Mouskouri. Morgen gibt es bei uns in der deutschen Sendung mal wieder eine Jugendwelle zu hören, mit unter anderem einem Beitrag zur Inszenierung der Drache am Deutschen Staatstheater Temeswar. Die Veranstaltungstipps fehlen morgen auch nicht. Und am Samstag hören Sie bei uns wieder Blasmusik vom 5. Ingolstädter Donauschwäbischen Blasmusikkonzert. Auf Wiederhören und tschüss. Wind und Wolken.